Mein Verständnis von jemand, der etwas zu Ende bringt, muss nicht unbedingt ein Perfektionist sein.
Oh wow, das sind jetzt plötzlich Dinge, die ich an mir noch gar nicht so gesehen habe und die der Test jetzt für mich erstmal zutage gefördert hat.
Ist nicht realistisch, automatisch, intuitiv.
Ja, da sind vielleicht die beiden Pole erstmal nicht intuitiv.
Umso größer die Gruppe ist, umso verlässlicher ist natürlich auch die Datenbasis. Bei der Ausdrucksweise sind wir sehr, sehr stark bei diesen typischen Hör-zu-Horoskopen, oder?
Wir wollen ja nicht als Prinzipienreiter bezeichnet werden. Und damit haben wir einen Begriff aus der deutschen Sprache, der negativ konnotiert ist. Und dann wirst du wahrscheinlich ausgesiebt, weil du ein unhöflicher Mensch bist.
Genau. Das würde ich jedem mitgeben, bringt die Leute direkt ans Team.
Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
Hallo Holger.
Hallo Alex.
Herzlich willkommen hier bei mir zu Hause in meinem kleinen Studio. Naja, Keller.
Ja, Studio-Keller nennen wir es doch einfach so.
Sehr gut.
Ja, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass wir uns direkt in die Augen sehen können. Und wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, ist das eigentlich unsere liebste Form, einen Podcast aufzuzeichnen. Und irgendwie schaffen wir es immer häufiger. Das freut mich.
Ich wollte es gerade sagen. Also das ist jetzt das zweite Mal hintereinander.
Ja, stimmt.
Ja. Letztes Mal in Berlin.
Und dieses Mal in Neustadt an der Weinstraße.
Also wir scheuen keine Mühen und keine Energie rund herum in der ganzen Republik irgendwie Aufnahmen für euch zu produzieren.
Nicht wahr? Ja, und wie wir ja letztes Mal angekündigt haben, heute mit einem spannenden Thema, nämlich Persönlichkeitstests.
Genau.
Wenn Mitarbeitende und Unternehmen sich trennen, liegt das oft nicht am fachlichen Können der Mitarbeitenden, sondern daran, dass es auf persönlicher Ebene nicht passt, sagt Rüdiger Hossip, Wirtschafts- und Personalpsychologe und Leiter des Projektteams Testentwicklung an der Ruhr-Universität in Bochum. Mhm. Und dieses Team Testentwicklung testet tatsächlich Persönlichkeitstests und hat sogar einen eigenen herausgegeben.
Jetzt, was mich natürlich interessieren würde, kommt er, weil er diesen Persönlichkeitstest entwickelt hat, zu dieser These, dass so viele Menschen irgendwie auseinandergehen, weil sie persönlich auf der persönlichen Ebene nicht zusammenpassen? Oder ist die Causa andersrum, dass sie das beobachtet haben und dann gesagt haben, sie machen jetzt den Test? Weißt du das?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass er als der Guru unter den Persönlichkeitstestern gilt. Und eben, wie gesagt, tatsächlich auch selber mit seinem Projektteam den, ja, wenn man so möchte, Goldstandard entwickelt hat. Aber dazu später mehr. Ja, und das Thema Persönlichkeitstests ist relevant. Es gibt eine Umfrage unter 115 Unternehmen, deren Ergebnisse 2021 im Online-Magazin Wirtschaftspsychologie heute veröffentlicht wurden. Und demnach setzen 75% der Firmen im deutschsprachigen Raum im Recruiting und bei der Personalentwicklung auf solche Tests.
Wow.
Das ist eine ganze Menge, oder?
Ich wollte gerade sagen. Also das ist bei 3 von 4 Bewerbungsprozessen. Also ich weiß ja nicht, wie viele du jetzt bisher hattest. Ich hatte schon jetzt ein paar in der Zeit, in der ich nicht als Selbstständiger drin war, wo das dann durchgeführt wird. Ich selber kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Ich tatsächlich bei meinem allerersten Arbeitgeber habe ich einen solchen Test machen müssen. Also der war verpflichtend. Ah. Es gab also gar keine Wahl. Okay. Es war so, dass mein dann späterer Chef mich unbedingt haben wollte und zu mir gesagt hat, Holger, du musst diesen Test machen. Ich kann da nichts gegen tun. Da können wir in geteilter Meinung drüber sein, wie gut oder nicht gut der ist. Musste halt machen. So, da habe ich diesen Test gemacht und das war offensichtlich kein sonderlich guter Test. Der war sehr durchschaubar, wo da wohl die Reise hingeht.
Okay.
Also es waren Fragen, die darauf angelegt waren, ob man eher prozessorientiert oder ergebnisorientiert ist. Das hast du eigentlich nach der zweiten Frage rausgefunden.
Ja, ja.
Und dann musstest du dir dann auch überlegen, was möchtest du denn eigentlich sein? Was glaubst du, ist für deinen Arbeitgeber wichtiger, eine Prozess- oder Ergebnisorientierung?
Ja, ja, ja.
Und dann hast du das halt in eine Richtung angekreuzt. Oder wenn du halt mutig warst, hast du so wild angekreuzt, dass am Ende nichts Vernünftiges mal rauskam.
Das ist kein Pattern drin.
Und seitdem habe ich halt so dieses Gefühl, naja, es gibt offensichtlich bessere Tests und eher durchschaubarere, die so ein bisschen fast in Richtung von Horoskopen gehen, die ja irgendwie auch auf alle passen.
Ja, stimmt.
Ne, die sind ja genauso designt, dass das, was dann da steht, irgendwie für alle Menschen einigermaßen so passend ist, dass sie sich zumindest zurechtdenken können und sagen, ja, stimmt, das ja, so geht's mir so heute oder so ging's mir gestern.
Ja. Aber interessant, weil du jetzt gerade sagst, bin ich jetzt eher lösungsorientiert oder bin ich prozessorientiert? Was ich mich da natürlich jetzt frage, und das glaube ich auch, dass das der ein oder andere Test irgendwie ein bisschen beleuchtet, ist ja die Frage, was für eine Person suche ich denn? Also sprich, ist dann der Test auch auf eine spezifisch gesuchte Person, die so und so gestrickt ist, hinkonzipiert? Also muss ich mich dann als HR-Abteilung, als Teamleiter, der oder die jemand besetzen möchte, mir dann auch den in Anführungszeichen richtigen Test raussuchen, weil das ein Test für eine Macherperson oder eine eher fleißige Sachbearbeiterperson ist? Oder sind die so generisch, dass ich sage, naja, die kann ich ja jetzt bei jedem benutzen?
Nee, eben nicht. Das ist tatsächlich eine der häufigen Kritiken an diesen Tests, beziehungsweise gar nicht mal an den Tests, sondern an der Art und Weise, wie sie genutzt werden, dass halt viele Organisationen oder auch Personalabteilungen halt sich irgendeinen Test aus dem Regal greifen und mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass es einen Test für die Macher und einen Test für die fleißigen Bienchen gibt, sondern am Ende bilden ja viele von diesen Tests irgendwie so ein Persönlichkeitsprofil ab und am Ende kommt vielleicht so ein Typ raus oder eine Einordnung auf einer Range. Ja. Sehen wir ja gleich noch ein bisschen was von. Und ich sollte mir im Vorfeld aber überlegen, in welcher Range eigentlich meine Wunschkandidatinnen und Kandidaten dann liegen sollten. Also das sollte ich halt schon tun und nicht einfach nur diesen Test ausfüllen lassen und das Ergebnis bewundern und sagen, so, oh, das ist immer interessant.
Aber das hieß ja unterm Strich, dass ich quasi, ich sag's jetzt mal plakativ, jeden da nutzen kann, weil im Prinzip gehen sie alle in die gleiche Richtung und das, was ich dann rauslese, muss ich schon sorgsam lesen und dann sagen, naja, ist das das, was ich mir dann als Besetzung für eine Position auch wünsche?
Naja, was ich so rausgefunden habe, ist ja, wie valide eigentlich so ein Test ist, ist ein Untersuchungsgegenstand, den beispielsweise die Forschenden da an der Ruhr-Universität in Bochum eben auch untersuchen. Also wie gut sagt der Test etwas über den Erfolg in der angestrebten Funktion, die ich jetzt als Personalabteilung suche, aus?
Okay.
Also ne, ist das tatsächlich, gibt es da eine Korrelation, wenn eben das Testergebnis hoch war, dass dann beispielsweise die eingestellten Führungskräfte tatsächlich auch Führungsqualitäten hatten?
Okay.
Dann muss natürlich auch entsprechend in diesem Test so etwas abgefragt sein oder halt als Ergebnis dabei rauskommen, dass eben Führung eine Eigenschaft ist, die in diesem Test untersucht wird. Wenn es da eher um Empathie, was ja auch wieder ein Aspekt von Führung sein kann, aber wenn es vielleicht irgendwie ganz andere Kriterien da abgefragt werden, dann nützt mir halt dieser Test überhaupt nichts. Wenn es ein Test ist, der beispielsweise aus dem medizinischen Bereich kommt, dann nützt er mir im Wesentlichen auch nichts für Persönlichkeitstests. Und tatsächlich gibt es viele Bereiche oder viele Tests, die aus dem wissenschaftlichen und medizinischen, klinischen Bereich kommen, die aber auch von einigen Personalabteilungen munter und fröhlich eingesetzt werden.
Ja, ja.
Und da ist dann die Validität nicht unbedingt gegeben. Ein anderes Kriterium, was halt dieses Projektteam auch immer prüft, also bei auch kommerziellen Tests, die sie untersucht haben, auch viele von denen, die am Markt verfügbar sind, ist die Reliabilität, also die Verlässlichkeit. Das heißt, wie sicher ist, dass eine wiederholte Durchführung des Tests auch dieselben oder zumindest ähnliche Ergebnisse ergibt.
Das sehen wir ja auch nachher, weil du ja,
also genau,
ich habe das tatsächlich nicht mitbekommen haben. Also wir haben ja jeweils zwei Tests gemacht und du sogar noch einen mehr, nämlich einen vor, wann war das?
In einem halben Jahr.
Ende des Jahres habe ich einen gemacht.
Und den gleichen sozusagen jetzt nochmal
mit ein bisschen Abstand, ob sich da was drin ist. Also bin ich mal gespannt, was da so rauskommt.
Genau. So, die anderen beiden Kriterien, die noch fehlen, das eine ist die Objektivität, also ist das Ergebnis unabhängig von der Person des Testleiters oder der testleitenden Person und den äußeren Bedingungen der Durchführung. Ne, also hat das Testsetting Einfluss auf das Testergebnis? Und der aus meiner Sicht tatsächlich wichtigste Punkt ist die Normierung. Also was sagt denn das Testergebnis eigentlich aus, wenn da irgendwie ein Wert bei rauskommt, ja, 42? Ja. Was heißt denn das? Also wenn nur 2% der Bevölkerung diesen Wert haben oder übertreffen vielleicht, dann hat das eine andere Aussage, als wenn irgendwie 2/3 der Bevölkerung dahin kommen. Und dann kommt es eben wiederum auf die Größe des Messbestandes, also wie viele Menschen haben an diesem Test eigentlich teilgenommen, an. Und das Ganze hat dann auch noch wieder, muss in einem Kontext erfolgen. Also ist das irgendwie arbeitende Bevölkerung? Mhm. Ne? Wenn ich jetzt Persönlichkeitstests für den Arbeitsbereich habe, wäre es halt schon schlau, dann auch die arbeitende Bevölkerung als Testgruppe zu haben. Und auch interessant, was ich herausgefunden habe, ist, dass Tests, die in einem anderen Sprachraum entwickelt wurden, nicht eins zu eins auf beispielsweise jetzt den deutschen Sprachraum überführt werden können, sondern dort muss das Ganze halt nochmal neu normiert werden, weil eben Begriffe, wenn sie übersetzt werden, manchmal eine andere Bedeutung haben und dann vielleicht diese gar nicht mehr so mit demselben Grad auf die gemessenen Persönlichkeitseigenschaften abgebildet werden können.
Also kommt es da dann aber auf die Qualität der Übersetzung an?
Naja, die Qualität auch, aber einige Begriffe lassen sich ja gar nicht richtig eins zu eins übersetzen. Okay. Also ich muss eigentlich nochmal in Frage stellen, ob das, was da als Begriff verwendet wird, mit derselben Gewichtung eigentlich ins Ergebnis eingehen darf, wie eben in der Ursprungssprache. Und es gibt halt Tests, die tatsächlich für verschiedene Sprachen normiert sind. Mhm. Also auch mit unterschiedlichen Normungen dann.
Ich meine, da kommt mir noch ein anderer Punkt ins Gedächtnis, weil ich jetzt unabhängig von der Sprache und angenommen, wir haben eine hervorragende Übersetzung, die wirklich sehr trennscharf, wie wahrscheinlich das ist, lassen wir mal dahingestellt, aber angenommen, das wäre, wie kulturelle Unterschiede in Gesellschaften da auch einen Einfluss haben. Also wenn, sagen wir mal, im angelsächsischen Bereich irgendwie jetzt ein Test entwickelt wurde und ich transportiere den einfach so jetzt ins Indische als Beispiel, ein ganz anderer Kulturraum, kann ich dann erwarten, selbst wenn ich die Übersetzung perfekt hätte, angenommen, das würde gehen, wäre das nicht auch ein komplett anderes Setting und mit auch anderen Ergebnissen? Oder hängt das von Kultur, von Erfahrungen, von sozialen Normen nicht ganz stark davon ab?
Mit Sicherheit, aber du suchst ja auch vermutlich in diesem anderen Kulturraum Menschen mit anderen kulturellen Ausprägungen. Mhm. Also es ist ja erstmal nicht schlimm, also vielleicht sogar genau gewollt. Ja. Und passt damit auch. Also die Frage ist halt nur, ob die Eigenschaften, die untersucht werden, genau die sind, die eben in diesem anderen Kulturraum eine Rolle spielen. Oder ob da nicht noch andere oder mehr oder weniger Eigenschaften in diesem Test dann abgefragt oder überprüft werden sollten. Ja. Okay. So, also auch da, ne, eine 1-zu-1-Überführung muss nicht unbedingt hilfreich sein.
Ja, klar. Aber wird ja wahrscheinlich gemacht, weil egal in welchem Kultur- und Sprachraum irgendwie so eine Methodik irgendwie ersonnen wird, irgendwie, dann wird vielleicht übersetzt, kommt irgendwo anders zum Einsatz. Irgendwie die sind ja irgendwie global zum Teil ja verwendet, gehe ich jetzt schwer von aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die Ruhr-Uni Bochum jetzt irgendwie in beispielsweise Korea eingesetzt wird, diese Dinge. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber die Chance besteht ja.
Also bei dem Test, den die Kolleginnen und Kollegen deiner Ruhr-Uni in Bochum entwickelt haben, gibt es eben internationale Normierungen. Da gibt es, habe ich gesehen, eine ganze Reihe von Sprachen, die das übersetzt wurde oder übertragen wurde und eben neu normiert wurde. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei anderen Tests eben nicht gemacht worden ist, weil das am Ende eine Frage von Zeit und Geld ist.
Ja.
Also wenn ich einfach nur einen Übersetzer drauf loslasse, dann ist das halt schneller da, als wenn ich sage, okay, muss ich vielleicht nochmal die Begrifflichkeiten anpassen, brauche ich andere Eigenschaften und müsste dann ja auch noch, wenn ich es ordentlich mache, eben im Land mir wieder eine entsprechende große Testgruppe aufbauen, gegen die ich dann die nachfolgenden Testergebnisse dann einordne.
Ja. Also ein Beispiel aus einem Framework, wo wir auch drüber stolpern, das sehe ich jetzt gerade in dem Kontext. Da heißt das Original im Englischen, das ist eine Rolle, die da bezeichnet wird, die nennt sich Finisher Completer.
Mhm.
So. Die deutsche Übersetzung heißt Perfektionist. Ja. Also das wäre ja genauso etwas. Also mein Verständnis von jemand, der etwas zu Ende bringt, muss nicht unbedingt ein Perfektionist sein.
Gar nicht. Ja?
So. Und das ist das, was du meinst mit Normierung.
Ja. Also das ist dann vielleicht auch ein Übersetzungsproblem, ja. Und kann eben dafür sorgen, dass, ne, wenn ich jetzt im englischen Sprachraum ein Team mal bitte, sich selber einzuschätzen, oder die Teammitglieder bitte, sich selber einzuschätzen, dann werden sich vielleicht 50% als Finisher oder Completer bezeichnen. Und wenn wir das jetzt in einem Team in einem deutschen Setting machen, dann werden vielleicht nur 20% sagen, ich bin Perfektionistin oder Perfektionist, einfach weil es auch in vielen Kontexten negativ konnotiert ist.
Ja, klar.
Ja, ich möchte das gar nicht sein, perfektionistisch, weil es halt auch vielleicht gegen mich verwendet werden kann.
Ja, ja, weil das sehr schnell eine negative.
Ja, da sehen wir ganz ein schönes Beispiel, für eine ungelungene Übersetzung.
Ja.
Aber
ja.
Unabhängig davon sind diese Tests ja durchaus hilfreich. Also die erlauben es ja erstmal, dass ich so ein relativ differenziertes Persönlichkeitsbild, je nach Test differenzierter oder weniger differenziert, mit einem vertretbaren Aufwand machen kann. Also die beiden Tests, die wir gemacht haben, die haben jeweils
so
10 Minuten, Viertelstunde gedauert. Ja. Und da hat man dann mal relativ schnell ein Ergebnis. Und was ich ja auch gesehen habe, und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, das können wir ja gleich nochmal im Detail tun. Ich kann ja so einen Test für mich selbst machen. Also die beiden Tests, die wir gemacht haben, waren Fragebogen-Tests. Also da haben wir dann irgendwie Fragen gestellt bekommen oder Aussagen bekommen. Und dann musste ich halt einschätzen, inwieweit das auf mich zutrifft oder weniger zutrifft oder gar nicht zutrifft. Mhm. Und das kann ich für mich selbst machen. Dann kriege ich ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis kann ich ja dann auch mit anderen Menschen teilen und bekomme dann vielleicht sogar noch ein Fremdbild zu meinem Selbstbild. Und dann sind wir schon auf dem Weg in Richtung 360-Grad-Feedback, was ja auch in vielen sich selbst modern nennenden Organisationen eine große Rolle spielt. Wirklich gut gesehen habe ich es tatsächlich in noch keinem Unternehmen, dass es echt ernsthaft durchgesetzt wird.
Ja. Also gut im Sinne von, dass es erfolgreich eingesetzt wurde oder dass es...
Ja, und ernsthaft auch, ne? Also dass sich auch tatsächlich alle in diesem Unternehmen trauen, eben rundum Feedback zu geben.
Ja. Ja.
So, was ich eben mit diesen Tests ja auch machen kann, und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, was ich mal getan habe. Ich habe zu verschiedenen Zeitpunkten in meiner beruflichen Laufbahn denselben Test wiederholt, um mal zu gucken, inwieweit ich mich entwickelt habe.
Ja. Ja.
Und also in die eine oder andere Richtung. Und dann kann ich halt gucken, ist es für mich ein Fortschritt? Ist es ein Rückschritt? Ist es einfach etwas Überraschendes, wo ich sage, oh wow, das sind jetzt plötzlich Dinge, die ich an mir noch gar nicht so gesehen habe und die der Test jetzt für mich erstmal zutage gefördert hat.
Ja.
Und auch da kann ich dann wieder ein Fremdbild einholen und vielleicht sagt jemand anderes, naja, doch, ja, sehe ich genauso.
Wobei ich mich da jetzt gerade frage, also angenommen, ich mache jetzt einen Test und dann kommt das irgendwie ein Ergebnis raus und ich sehe da für mich ein Defizit als Beispiel. Mhm. Ich meine, dann ist ja der Test ja noch nicht mal unbedingt ein Anlass oder ein Kriterium, oh, dann mache ich XYZ und dann werde ich eine andere Persönlichkeit. Also es ist ein bisschen schwierig irgendwie, also den Test zu machen und mehrfach zu machen, um zu überprüfen, ob ich eine Entwicklung gemacht habe, weil die Frage ist ja vielleicht will ich ja auch gar keine Entwicklung machen. Also vielleicht will er mein Umfeld, dass ich irgendwie jetzt verlässlicher wäre oder sowas, aber das ist gar nicht mein Naturell und für mich selber spüre ich vielleicht überhaupt nicht das Bedürfnis.
Und das finde ich halt das Spannende bei diesen Tests, die wir jetzt da gemacht haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Ergebnisse irgendeine Wertung enthalten, sondern das ist eine Einordnung, aber ich hatte nie das Gefühl, dass das eine Ergebnis besser ist als das andere mögliche Ergebnis, was ich dann eben nicht erzielt habe, sondern das gibt mir nur eine Einordnung auf einer für mich objektiv neutralen Skala vor. Das kann man anders sehen. Also ein Ergebnis aus diesem Big Five-Test ist die Extraversion. Jetzt kann ich nicht, würde ich behaupten, nicht sagen, extrovertierte Menschen sind besser als introvertierte Menschen. Also die haben einfach andere Qualitäten und beides braucht es vermutlich in einem Team, weil damit vielleicht andere Charaktereigenschaften verbunden sind, die ein Team zu einem kompletten Team machen, könnte man sagen.
Das finde ich jetzt interessant, weil du jetzt gerade das Beispiel mit der Extroversion und der Introversion irgendwie gebracht hast. Also wir hatten ja mehrere Tests gemacht und bei dem einen werden die beiden einfach gegeneinander gestellt. Also ich habe die Extra-Version und ich habe die Intro-Version. Mhm. Und dadurch, finde ich, kommt ja keine Wertung rein. Ich kann mich jetzt an einen anderen Test irgendwie erinnern. Da ist nur eine dieser beiden Dimensionen erwähnt. Und dann mit einer aus meiner Sicht schon leicht Qualifizierung im Sinne von überdurchschnittlich, durchschnittlich und unterdurchschnittlich. Ich glaube nicht, dass das wertend gemeint ist.
Aber es kann so gelesen werden.
Ah
ja,
guck mal. Das finde ich jetzt einen sehr interessanten Punkt, weil bei dem einen ist eben nur eine, wie auf einer Waage, sagen wir mal, ich neige nach links und nach rechts irgendwie so und habe so zwei Gegenpole so und die aber keine Wertung irgendwie haben und dann bin ich eintaxiert. Und allein über diesen Begriff der Durchschnittlichkeit oder Über- oder Unterdurchschnittlichkeit kommt bei mir, aber vielleicht ist ja auch der Empfänger jetzt gerade hier, derjenige, der die Botschaft produziert, eine Wertung drin. Und es muss nicht so gemeint sein, das weiß ich.
Spannend. Also ich überlege gerade, ob das bei mir nicht sogar andersrum ist, dass ich sage, wenn das nur eine Eigenschaft ist und ich die Stärke der Ausprägung angegeben bekomme, ob das für mich nicht objektiver klingt als irgendwie extravertiert auf der einen und introvertiert auf der anderen Seite. Warum fühlt sich das für mich anders an? Weil es wertender ist. Also es ist, oder sag mal, nee, es ist kategorisierender. Ich glaube, das ist das, was mich daran so stört. Also ich würde dann ja sagen, ich bin ein Introvert, wenn die Skala weiter rechts wäre, wohingegen sage, ich bin halt weniger extrovertiert. Am Ende kommt es auf dasselbe hinaus, ne?
Also was ich für die, die uns jetzt zuhören, was beim Podcast ja der Fall ist und nicht zugucken,
wir gucken gerade. Ihr könnt diese Testergebnisse nicht sehen, auf die wir hier ständig schauen.
Und was mir bei diesem Draufschauen, diese Paare, ich glaube bei introvertiert und extrovertiert ist es noch verhältnismäßig einfach, da wirklich zwei Antipoden quasi hinzubekommen. Mhm. Also ich habe das eine und das andere. Und jetzt bei dem nächsten intuitiv und realistisch, da tue ich mich fast schon ein bisschen schwierig zu sagen, naja, ist denn nicht intuitiv automatisch realistisch? Ah. Und ist nicht realistisch automatisch intuitiv?
Ja, da sind vielleicht die beiden Pole erstmal nicht intuitiv, um diesen Begriff doppelt zu verwenden. Also vielleicht gehen wir mal einen kleinen Schritt zurück, weil wir jetzt hier schon sehr tief in diesen beiden Tests sind, die wir gemacht haben. Vielleicht sagen wir mal, welche das sind. Also wir haben nämlich zum einen den 16 Personalities Test gemacht. Die Links packen wir euch in die Shownotes.
Ja.
Das ist nach Aussage der Bochumer Expertinnen und Experten wirklich so ein Klassiker mit diesen 16 Persönlichkeiten, die dann am Ende herauskommen. Und der zweite, den wir gemacht haben, das ist Test der Universität Leipzig, der basiert auf den Big Five und ist wohl auch ein verlässlicher Klassiker. Also mit einer wohl hohen Reliabilität, weil eben die Testergebnisse auch ins Verhältnis gesetzt werden zur Gesamtheit, oder nein, nicht zur Gesamtheit der Leute, die an dem Test teilgenommen haben, sondern zu einer ausgewiesenen Testgruppe einer gewissen Größe, die ich jetzt aber gerade nicht parat habe, die aber wohl groß genug ist, um eben als verlässlich zu gelten.
Ja. Ich meine, das ist ja bei wissenschaftlicher Arbeit ja eh immer so ein bisschen schwierig. Wie groß ist die Kontrollgruppe,
die
du hast, und wie groß ist die Datenbasis? Das hast du ja vorhin, glaube ich, auch schon gesagt. Naja, wenn ich jetzt nur eine Vergleichsgröße von, sagen wir mal, 10 Personen habe, dann mag es sein, dass ich vielleicht in dem Kontext überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich XYZ bin. Wenn ich das jetzt allerdings mit 1500 Personen oder gar 50.000 Personen als Vergleich habe, dann kann dieses Verhältnis von unterdurchschnittlich ganz anders aussehen,
ganz weil
es kann ja bei 10 Personen zufälligerweise lauter Menschen sein, die im Vergleich zu mir unterdurchschnittlich und ich daraus, der Einäugige ist unter den Blinden so der König, so ein bisschen in die Richtung. Ne? Umso größer die Gruppe ist, umso verlässlicher ist natürlich auch die Datenbasis.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, ne, was ist denn, also was für Menschen sind in dieser Testgruppe?
Ja.
Und dieser Test, der da in Bochum entstanden ist, der nennt sich Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung oder kurz BIP, der ist normiert an Berufstätigen im deutschsprachigen Raum.
Okay.
Also da sind explizit Berufstätige auch nur in dieser Normgruppe drin.
Ja.
Und wie gesagt, er ist eben auch in internationalen Versionen verfügbar, eben dann mit entsprechend anderen Normgruppen.
Ah, okay. Das heißt nicht nur die, ne, wir hatten es vorhin mit der Übersetzung, nicht nur die Übersetzung und die Terminologien.
Also so habe ich es zumindest verstanden.
Sondern auch die Testgruppen, die verglichen werden.
So, also jetzt schmeißen wir schon den dritten rein. Also ne, was wir beide gemacht haben, ist zum einen dieser 16 Personalities und der Persönlichkeitstest der Uni Leipzig. Das sind die beiden frei verfügbaren, die wir so gefunden haben. Und dieser Goldstandard, also das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung, der ist kostenpflichtig und der wird aber in vielen Bereichen, also in vielen Personalbereichen auch als sehr, sehr zuverlässig und aussagestark wahrgenommen. Also ich habe gelesen, dass beispielsweise in der Schweiz sehr viele Unternehmen auf diesen Test bauen.
Okay. Oh ja.
Und jetzt ein Thema in eigener Sache. Wie du sicher schon festgestellt hast, unterhalten sich Holger und ich liebend gern einmal im Monat über Themen unserer modernen Arbeitswelt. Das machen wir natürlich nicht nur für uns, sondern auch für unsere Community und die Menschen, die uns jeden Monat treu zuhören. Deshalb interessiert uns auch eure Meinung. Geht ihr mit den Themen d'accord? Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr eine Anregung für neue Themen? Ihr könnt das zum Beispiel bei Spotify unten auf der Podcast-Seite bei jeder Episode unter Fragen und Antworten einen Kommentar, eine Anregung oder auch eure Kritik hinterlassen. Wir freuen uns schon jetzt riesig auf eure Impulse.
So, aber zurück zu unseren beiden, die wir da gemacht haben. Bei den 16 Personalities kommt am Ende eben ein Persönlichkeitstyp raus und der ist unterteilt in 5 Eigenschaften. Ja, wir können ja mal reingucken, was denn da bei uns so bei rausgekommen ist.
Also bei der Energie bin ich zum Beispiel sehr extravertiert.
Also du bist, habe ich jetzt gesehen, ein Aktivist, so heißt dein Persönlichkeitstyp.
Ja, genau.
Meiner heißt Protagonist. Und Aktivisten sind begeisterte, kreative und kontaktfreudige Freigeister, die immer Grund zum Lächeln finden. Also alleine diese Beschreibung, ne, das kann natürlich jetzt wieder der Horoskop-Effekt sein, aber wenn ich das so lese, dann würde ich sagen, jo, das ist jo, Alex.
Passt, genau.
Ja.
Und wer bist du denn so? Du bist ein Protagonist.
Genau, inspirierende Optimisten, die sich gerne für das einsetzen, was ihrer Meinung nach richtig ist.
Okay, also das gilt, aber da sind wir schon, also bei der Ausdrucksweise sind wir sehr, sehr stark bei diesen typischen Hör-zu-Horoskopen, oder? Weil ich meine, also ich würde auch für mich sagen, dass ich mich dafür einsetze, was meiner Meinung nach richtig ist. Und ich würde fast sagen, dass das der überwiegende Teil der Menschheit wahrscheinlich macht. Wenn sie von etwas überzeugt sind, dann setzen sie sich dafür ein. Ja, also wäre jetzt so mein...
Genau.
Deswegen, also die Ausdrucksweise finde ich jetzt so ein bisschen
Schräg, weil ich jetzt auch, ne, der Mediator in mir sagt jetzt, Moment mal, also habe ich dann meinen Beruf oder einen meiner Berufszweige verfehlt, wenn ich nur mich für das einsetze, was meiner Meinung nach richtig ist?
Genau.
Ja, wieder was gelernt.
Ich finde es auch schön, dass der mit so einem Mantel und Degen irgendwie abgebildet ist, der Protagonist.
Auch ein interessantes Bild.
Was ja. Ist? Und ich hänge immer am Telefon und habe eine Brille. Okay.
Genau, aber zurück zu den Eigenschaften. Wie gesagt, das ist der Typ und der ist runtergebrochen eben verschiedene Eigenschaften. Das eine hatten wir eben schon gesagt, Extravertiertheit.
Ja.
Da sind wir beide eher
stärker auf der
extravertierten Seite.
Ja.
Genau, dann gibt es diese Ebene Verstand, intuitiv versus realistisch.
Ja. Da bist du realistischer als ich, würde ich sagen.
Nee,
oder?
Da sind wir sogar gleich.
Stimmt.
Exakt gleich. 71% auf der intuitiven Seite.
Genau. Und bei unsere Natur ist eher prinzipienfokussiert als logikfokussiert.
Ja.
Ja.
Das passt ja zu agilen Coaches fast wie die Faust aufs Auge. Dass es mehr Prinzipien als Regeln oder klare Logik ist, ne? Das, was im Spielraum lässt.
Ja,
ne?
Ja.
Da sind wir.
Aber das ist interessant, würdest du jetzt unabhängig von dem Test und die Ergebnisse basieren ja auf Fragen, die sie im Test hatten, würdest du mich jetzt aber so fragen, ob ich eher auf Prinzipien mich fokussieren möchte oder der Logik? Ich glaube, dann würde ich die Frage eher beantworten, dass ich eher logikorientiert wäre.
Und da sind wir jetzt wieder bei Begrifflichkeiten, ne? Also, weil Prinzipien fokussiert, jetzt mal in unserem Kontext gesprochen, ist ja was total Gutes.
Ja.
Aber wir wollen ja nicht als Prinzipienreiter bezeichnet werden. Und damit haben wir einen Begriff aus der deutschen Sprache, der negativ konnotiert ist. Ja. Und vermutlich haben wir das im Hinterkopf, wenn wir prinzipienfokussiert hören.
Ja. Weil es wirkt ein bisschen wie dogmatisch vielleicht sogar, Prinzipien. Ja, wenn du sagst, Prinzipienreiter. Genau. Ja. Auf der anderen Seite jemanden zu haben oder zu kennen, der Prinzipien hat, ist durchaus wieder etwas, was wir positiv konnotieren.
So.
Ne? Also wenn jemand keine Prinzipien hat, denkt man, naja gut, also ist jetzt...
Im Prinzip wäre es schon cool, welche zu haben.
Ja.
So, nächste Dimension, Taktiken. Ja. Planend versus suchend.
Da bist du eher planend als...
Du bist eher suchend. Das ist ja lustig. Guck mal, da sind wir unterschiedlich. Mhm. Aber das stimmt, also fühlt sich für mich, also richtig an für mich, dass ich da schon ein Mensch bin, der auch seinen Tag gerne plant. Ich bin aber auch jemand, der dann auch feststellt, okay, der Plan geht nicht auf und dann kann ich damit aber auch gut umgehen. Aber nichtsdestotrotz habe ich gerne schon mal so einen Plan.
Also was mir da jetzt aber wirklich so durch den Kopf geht, ist dieses typische Coaching oder Berater-Sprech, es kommt drauf an. Aber weißt du, also manchmal das Suchen würde ich jetzt vielleicht als Empirie bezeichnen. Ne? Ich probiere etwas aus, mache Inspect and Adapt und so, das würde ich jetzt unter diesem Begriff Suchen verstehen. Und das ist in manchen Kontexten etwas, was ich gerne tue, sage ich mal, oder wo meine Natur auch manchmal hingeht. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr planend.
Ja.
Also in ganz anderen Kontexten dann manchmal. Deswegen, was mir so durch den Kopf geht, es wirkt manchmal wie so eine absolute Aussage, auch wenn das ganz unterschiedliche Bereiche sind. Aber ich denke mir, sind wir denn in allen Kontexten, bei allen Themen gleich, was eine solche Einschätzung angeht? Also bin ich in manchen Sachen planend und kann trotzdem in anderen Kontexten eher suchend sein?
Vermutlich. Auf der anderen Seite denke ich, dass ich gehe irgendwie zur Arbeit und setze da mein Arbeitsgesicht auf und bin im Privatleben ganz anders, dass das für uns beide nicht zutrifft. Also würde mich jetzt wundern, also wenn wir ja auch in den früheren Episoden darüber geredet haben, wie wir bei Kunden arbeiten, hatte ich nie das Gefühl, dass du da plötzlich von einem ganz anderen Alex geredet hast, als der, den ich so kenne.
Nee,
und deswegen ist das mit dieser Kontextabhängigkeit für mich mit so einem kleinen Fragezeichen zumindest versehen. Natürlich verhalten wir uns nicht in jeder Situation gleich.
Ja.
Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, Mensch, dieses Jahr Sommerurlaub, wir warten einfach mal und dann fahren wir halt los.
Mhm.
Also das bin ich nicht, aber ich plane den auch nicht bis in die letzte Sekunde durch.
Ja.
Sondern da wird ein Ziel festgelegt und dann wird zumindest mal eine Bahnfahrt gebucht oder vielleicht, nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit auch eine Rückfahrt und ein Hotel und dann...
Und auch der Zeitpunkt, nicht kein Flex-Ticket,
ganz wo ich sage, ich fahre. Und dann kann ich halt gucken, was dann aber in den 2 Wochen, die wir vielleicht annehmen, was wir dann halt da machen.
Ja. Und da sind andere Personen tatsächlich ganz anders.
Ja.
Also als kürzlich hatte ich im privaten Kontext, da ging es auch um eine Reise, weil wir planen, an einen Ort zu fahren, wo die Person vorher schon war. Und das ist bei uns jetzt halt im Sommer. Also ist wirklich noch ein Moment hin. Und genauso wie du das sagst, wir haben jetzt den Flug in dem Fall gebucht, aber mehr eben noch nicht, weil ich dachte so, weiß ich noch nicht genau, was sich bis dorthin entwickelt und wie wir fahren und ich das auch nicht brauche. Aber die Person hat mich dann tatsächlich laufend gefragt, ja, und was macht ihr dann? Und habt ihr das schon gebucht? Habt ihr schon ein Hotel? Und habt ihr dieses und jenes? Und bei dieser Fragerei habe ich gemerkt, so, nö, brauche ich das? Und habe dann so die Gegenfrage gestellt, na, wie habt ihr das immer? Ja, also klar, dann haben wir hier und das. Und also es war ein ganz anderes Bedürfnis, was diese Person hatte. Bei ihrer Reise an den gleichen Ort irgendwie, deswegen ist es ein wunderschönes Beispiel. Und die haben wirklich alles durchgeplant, wo ich denke so, das wäre jetzt meins nicht.
Genau. Und tatsächlich ist es bei mir im Beruflichen nicht anders. Da ist es aber auch eine Notwendigkeit. Also ich bin jemand, der sehr kalendergetrieben arbeitet. Also alles, was bei mir an festen Terminen drin ist oder auch an möglichen Terminen bei Kundinnen und Kunden, trage ich erstmal diesen Kalender ein, damit es da nicht zu Überschneidungen kommt oder ich zumindest weiß, da in 3 Wochen, da könnte es sein, dass da bei dem einen Kunden ein Workshop ist. Mhm. Wenn jetzt andere Kundinnen und Kunden anfragen, würde ich erstmal sagen, nee, da vermutlich nicht. So, also da plane ich aber eben auch mit einer Flexibilität. Das ist für mich also nicht irgendwie in Stein gemeißelt, was da dann im Kalender drin steht, sondern das ist eine Prognose und die wird halt, je näher dann die Woche kommt, wird die immer genauer. Und ich lebe aber auch locker damit, dass dann plötzlich eine Woche vor einem Termin, das heißt, nee, das findet jetzt nicht statt oder können wir den nochmal schieben. Ja. Und weil ich eben meine anderen Blocker eingetragen habe, kann ich eben auch mit einer hohen Verlässlichkeit so eine Verschiebung dann vornehmen. Ja. So, was haben wir denn noch? Identität ist die letzte Dimension.
Stürmisch versus durchsetzungsfähig.
Ja.
Also ich bin anscheinend stärker stürmisch, nicht einen hohen Ausschlag.
Nee, und ich bin da durchsetzungsfähig, wobei das ist sehr eng beisammen. Ne? 60% versus 69%, die 9%. Durchsetzungsfähig und stürmisch ist für mich auch nicht so wirklich diametral. Also ich kann ja auch stürmisch durchsetzungsfähig sein, oder? Aber da kann auch wieder ein Übersetzungsproblem sein.
Mhm. Ja, aber das eine könnte ja eher so ein bisschen so dieses spontane, jetzt müssen wir das so machen und dann müssen wir das so machen. Und die durchsetzungsfähige Person würde sagen, okay, kann man so machen. Aber ich würde sagen, wir entscheiden so.
Mhm.
Und die Gruppe folgt dann dieser Person. Also so habe ich jetzt ein Bild vor Augen, diese beiden Begriffe zu sortieren.
Ja.
Also das eine so ein bisschen so der Spring ins Feld irgendwie, und der andere irgendwie so der kühle, berechnende Mensch, der sich aber am Ende des Abends irgendwie dann durchsetzt. Aber das ist auch nur eine Interpretation meinerseits.
Dann wollen wir mal nach Leipzig gehen.
Gerne.
So, was haben wir denn da? Also das ist ein Test, wie schon gesagt, von der Universität Leipzig, frei verfügbar. Link packen wir in die Shownotes. Und dort ist es halt so, dass da diese Big Five Persönlichkeitsdimensionen abgefragt wurden über so einen Fragebogen mit Selbsteinschätzung. Ja. Und da kommt ein Wert dabei raus. Und weil das nach deren Ansicht, und das würde ich auch unterschreiben, ja nie ein exakter Wert sein kann, haben die auch noch so ein 95% Vertrauensintervall mit angegeben. Ja. Und das gibt halt insgesamt den Bereich an, in dem der tatsächliche Persönlichkeitswert mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten ist.
Mhm.
So, diese 5 Dimensionen, die haben, lauten Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, emotionale Stabilität und Offenheit.
Ja, da sehen unsere Bilder wirklich sehr, sehr unterschiedlich aus.
Ja. Das stimmt.
Also da ist bei mir die Verträglichkeit nicht so ausgeprägt wie bei dir. Die emotionale Stabilität und die Gewissenhaftigkeit.
Ja.
Ja. Also das mit der Gewissenhaftigkeit würde ich tatsächlich auch sagen. Aber auch hier wieder, es ist für mich in meiner Wahrnehmung sehr kontextabhängig.
Und es ist für mich auch sehr stark begriffswiederabhängig. Also, also was heißt denn gewissenhaft? Also Extraversion erstmal vorweg, da haben wir auch da beide einen ähnlich hohen Wert.
Mhm.
Verträglichkeit finde ich auch einen schwierigen Begriff. Wir können ja mal kurz erzählen,
was. Es wird ja aufgeteilt, diese Begriffe in kleinere.
Das auch Happen. Noch. Genau, aber grundsätzlich sagen wir erstmal, die Dimension der Verträglichkeit bezieht sich auf das zwischenmenschliche Verhalten.
Ja.
Verträgliche Personen zeigen Mitgefühl für andere, sie sind höflich und vertrauen ihren Mitmenschen. Personen mit niedriger Verträglichkeit sind ihren Mitmenschen gegenüber oft kritischer und scheuen keinen Streit. Das finde ich schwierig. Wenn ich meinen Mitmenschen vertraue, kann ich trotzdem in Konflikte mit ihnen gehen, weil ich eben durch das gute Bearbeiten von Konflikten auf der Vertrauensbasis für ein besseres Miteinander arbeiten möchte.
Ich würde sogar eine Stufe weitergehen. Ich würde sogar sagen, also das ist jetzt eine sehr individuelle und subjektive Beobachtung, dass ich wahrscheinlich eher mit Menschen, die mir seien nahe, wo ich ein Vertrauensverhältnis habe, dass ich eher mit diesen Menschen in einen Konflikt irgendwie gehe, als mit Menschen, die mir sehr fern sind.
Ja. Und jetzt ist wieder die Frage, ist mit Scheuen keinen Streit genau das gemeint, dass man eher in Konflikte geht?
Mhm.
Oder heißt das was anderes? Ist es eher so die brechenden Streit vom Zaun? Ja. Also, aber du hast gesagt, es ist ja nochmal runtergebrochen. Was sind denn die 3? Untergebrochenen Kriterien da.
Mitgefühl,
ja.
Höflichkeit und Vertrauen.
Mhm.
Ich meine, ich kann mich erinnern, als du mein Bild gesehen hast, dachtest du, wie du hast bei Höflichkeit
ja.
irgendwie einen sehr, sehr unterdurchschnittlichen
Wert. Das sehe ich jetzt gerade nochmal wieder und diese Höflichkeit ja. unterdurchschnittlich. Hallo? Ja, also so habe ich dich nicht wahrgenommen. Und jetzt sind wir schön bei dem Punkt, ne? Selbstbild und Fremdbild. Ja. Wobei, also es ist ja nicht mal ein Selbstbild. Du hast ja nicht gesagt,
ich bin unhöflich.
Du bist unhöflich, sondern du hast halt diese Fragen beantwortet und am Ende kam dabei raus, der Alex ist unterdurchschnittlich höflich.
Genau.
Ja.
So. Also so will ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht einstufen. Und da kommen wir natürlich jetzt wieder an den Punkt, wie verlässlich ist das denn? Also weil diese Bewertung kommt ja aus Fragen, die im Fragebogen drin sind. Und vielleicht bin ich der Meinung an der einen oder anderen Detailfrage gewesen, aus der man das hätte herauslesen können. Zumindest die den Test konzipiert offenbar. Haben. Aber ich selber würde mich jetzt auch nicht so sehen.
Nee. Ja. So, und jetzt ist das ja so, wenn wir beide diesen Test machen und uns danach darüber unterhalten, dann kann ich zu dir sagen, also, du bist doch, also für mich bist du ein höflicher Typ und da sagst du, ja, sehe ich genauso.
Ja.
Und dann wissen wir, dass dieser Wert falsch ist.
Ja.
So, wenn ich das jetzt aber einsetze in der Personalauswahl, dieses Gespräch natürlich nicht.
Nee, nee.
Sondern dann liegt dieser Höflichkeitswert neben 20 anderen Höflichkeitswerten von Mitbewerberinnen und Mitbewerbern.
Genau.
Und dann wirst du wahrscheinlich ausgesiebt, weil du ein unhöflicher Mensch bist.
Genau.
Ja. Und dann
bin ich, je nachdem, in was für einem sensiblen Kontext diese Einstellung stattfinden würde, was weiß ich, ich konstruiere mir jetzt irgendwas, in einem Beerdigungsinstitut irgendwie, wo man drauf aus ist, dass man zu den Menschen, die dort abholt, dann würde so eine Person unter Umständen sagen, also ich meine, einer, der unhöflich ist, den können wir hier nicht gebrauchen.
Ja. Ja. Oder nehmen wir mal den angenehmen oder den guten Fall an, du kommst unter die letzten 5 und hast ein Zweitgespräch.
Mhm.
So, und dann sagt dein Gegenüber, ja, so, Herr Marquardt, wir sind durchaus mit dem, was wir von Ihnen da jetzt gesehen und gehört haben, zufrieden, aber also Ihr Höflichkeitswert, der ist ja unterirdisch. Und dann sagst du wie kommen Sie denn da jetzt drauf? Ich bin doch ein höflicher Mensch.
Ja.
Und dann könnte das Gegenüber ja denken, naja, das muss er halt jetzt sagen, der will ja den Job haben.
Ja, so, klar,
also, du hast eigentlich da gar keine Chance. Und das finde ich jetzt schwierig. Also gerade mit diesem konkreten Beispiel, wo wir halt sehen, dass dieses Ergebnis einfach nicht passt zu dem Menschen, der mir jetzt hier gerade gegenüber sitzt. Das passt einfach
nicht. Und jetzt müsstest du natürlich wissen, ich weiß nicht mehr, wie viele Fragen es waren, aber wie gesagt, es ging in einer Viertelstunde. Also ich schätze mal, rund 50, 60 Fragen waren das so über den Daumen gepeilt. Also welche dieser Fragen war jetzt sozusagen ausschlaggebend, dass dieser Wert quasi rausbekommt, um dann zu verstehen, vielleicht haben sie aber auch die Frage anders intendiert, als ich sie verstanden habe.
Ja.
Das kann ja gut sein.
Genau.
So, ne? Und dann würde das klar sein. Aber so wie du schon sagst, wenn ich das jetzt einfach als das Maß aller Dinge quasi nehme und sage, so, ja gut, hier haben wir also eine unhöfliche Person und die ist bei den restlichen Dingen irgendwie ohne unserem Gespräch genau gleich wie die andere Person, dann stelle ich doch den Höflichen ein.
Ja, klar.
Logisch, genau. Ne?
So.
Ja.
Und jetzt stellt sich mir die Frage, was ist denn mit dieser Normgruppe? Also, was heißt denn eigentlich normieren? Die Einordnung nach den Werten, aber ich müsste ja auch noch, wenn ich so einen Test entwickle, auch mal prüfen, ob dieser Höflichkeitswert tatsächlich korreliert mit der empfundenen Höflichkeit der gemessenen Person.
Mhm.
Ja. Findet das statt, weiß ich nicht.
Ja.
Habe ich nicht weiter untersucht.
Ja.
Also Verträglichkeit, schwieriger Punkt.
Ja.
So, Gewissenhaftigkeit, hast du gesagt.
Das ist völlig in Ordnung.
Ja, aber auch da, also Verlässlichkeit, würde ich dir jetzt einen deutlich höheren Wert ausstellen. Weil die Frage, was ist denn unter Verlässlichkeit zu verstehen? Ja, also wir haben uns vorgenommen, hier was zusammen zu machen. Ich sitze hier und alles passt. So, wir sind beide da. Also es ist ja nicht so, dass ich vor verschlossener Tür gestanden habe. Ja, schwierig.
Beim nächsten Punkt finde ich es ehrlich gesagt fast noch schwieriger. Merke ich jetzt gerade, wo ich da so drauf schaue. Also die emotionale Stabilität. Die schlägt bei mir auch ganz stark irgendwie in diesen Unterkategorien quasi aus. Also meine Gefühlsstabilität ist jetzt nicht gerade sehr ausgeprägt, laut diesem Messergebnis. Denke ich mir, gut. Ist es wirklich sehr, sehr subjektiv. Aber ich würde sagen, ich springe selten aus dem Fenster oder fliege emotional irgendwie davon. Also ich finde mich jetzt da jetzt nicht wirklich wieder.
Mhm. Also ich glaube, Gefühlsstabilität wäre für mich so ein Kriterium. Da würde ich immer mal mein Umfeld fragen, wie das von denen wahrgenommen wird.
Ja.
Weil also da habe ich vermutlich auch irgendwie ein eigenes Bild.
Mhm.
Und andere Menschen würden vermutlich sogar noch unterschiedliche Dinge sagen. Also wahrscheinlich wäre es im beruflichen Umfeld auch nochmal anders als im privaten Umfeld.
Mhm.
Also weiß nicht, was meine Familie da so sagen würde, wie gefühlsstabil sie mich so sehen. Oder ob, also als HB-Männchen würden sie mich wahrscheinlich nicht bezeichnen, aber wer weiß. Also das ist, glaube ich, etwas, was gut nochmal extern validiert werden kann.
Ja.
Unbeschwertheit ist, finde ich, erstmal ein schöner, ja, also ein schönes Attribut.
Mhm.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Unbeschwertheit in eine Schublade mit Naivität packen.
Ja.
Mhm. So, und dann kriegt es plötzlich einen ganz anderen
nicht
Drive.
Kritisch.
Ja?
Oder hinterfragt nichts.
Ja.
Piso ist doch schön.
Ja.
So ein bisschen so auf einer rosa Wolke sitzen.
Ja, genau.
Und der letzte Punkt ist ja die Offenheit.
Ja, da sind wir ziemlich gleich unterwegs.
Ja.
Interesse an Kunst und Kultur, intellektuelle Neugierde, Einfallsreichtum. Naja.
Die Frage ist, also mir wird manchmal im positiven Sinne vorgeworfen, dass ich bestimmt ein ganz kreativer Mensch bin. Das empfinde ich selbst so gar nicht. So, ja. Ich kenne zum Beispiel, weil hier jetzt steht, Interesse an Kunst und Musik.
Mhm.
Also ich mache mein Leben lang schon Musik, wir ja auch, seit vielen Jahren. Und ich habe in dieser Zeit viele Menschen kennengelernt, bei denen ich sagen würde, ja, die machen Musik, die sind sehr, sehr fleißig, aber ob die jetzt automatisch eine Offenheit haben, nur weil sie Musiker sind, finde ich eine schwierige, also das ist für mich eine gedankliche Abkürzung, der ich so nicht folge. Also ich kenne sehr viele, ja, vielleicht sogar Pedanten, die brillante Musiker sind. Also und deswegen finde ich das immer so schwierig. Also muss ich nur, weil ich eine Kunstfertigkeit habe, sei das jetzt musizieren, sei das künstlerisch, also was weiß ich, malen, gestalten oder sonst was, muss ich deswegen offen sein? Das passt für mich nur so bedingt.
Ja, also der Punkt heißt ja Interesse an Kunst und Kultur.
Ah, okay.
So, ne? Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt diesen guten Musiker von dir nehme, diesen pedantisch guten Musiker oder Musikerin, dann ist das vielleicht ein Handwerk, was diese Person beherrscht und zu einer Perfektion gebracht hat.
Ja.
Aber nicht zwingend deswegen neugierig ist und über Tellerränder guckt und sagt: Mensch, was ginge denn noch? Was könnte ich denn noch mal machen?
Danke. Ja, ja. Jetzt, wo du es sagst, also ich erinnere mich an einen Musikschuldirektor aus meiner Kindheit, der natürlich auch die klassische Musik, weil ich habe ja damals auch in einem Orchester gespielt in dieser Schule, natürlich wie so eine Monstranz vor sich hergetragen hat. Und ich kann mich original, das ist kein Scherz, das ist ein Zitat. Der hatte so einmal im Jahr, war dann so ein großes Konzert mit allen aus der Jugendmusikschule. Und dann hatte er sozusagen immer am Buß- und B-Tag dann erstmal eine Rede zur musikalischen Lage der Nation gehalten. und an einem in einem Jahr hat er dann tatsächlich das Zitat gebracht, so, ja, also es ist ja überall, das war in den 80ern, von dieser Umweltverschmutzung so die Rede. Und dabei würde ja gar keiner irgendwie die musikalische Umweltverschmutzung von E-Gitarren und E-Bässen und ähnlichen musikalischen Verschmutzungen irgendwie auf der Uhr haben. Das wäre für mich jetzt genau keine Offenheit.
Ja.
Bestimmt ein brillanter Musiker, zweifelsfrei. Danke, das, jetzt wurde das gerade so gesagt, das fällt mir auch sofort ein Beispiel davon.
Vermutlich setzt diese Person auch keine Gender-Sternchen.
Wahrscheinlich nicht.
Aber es ist nur eine Hypothese. Ja, aber Einfallsreichtum, ja, würde ich uns schon unterschreiben. Also alleine, ne, wenn wir ja Musik machen, dann sind wir jetzt noch nicht so weit, dass wir uns eigene Songs überlegt haben. Aber die Songs, die uns gefallen und die wir dann in die engere Auswahl nehmen, die versuchen wir dann auf unsere Art und Weise wieder zu geben. Und es ist halt schon ein kreativer Prozess zu gucken, wie passt das Material, was wir da haben, zu uns? Also wie können wir es ein Stück weit zu unserem Song machen, auch wenn wir die Melodie nicht erfunden haben und auch den Text nicht.
Und ich würde behaupten, bei dem ein oder anderen Buch, das du geschrieben hast, hast du dir ein bisschen was einfallen lassen.
Ja, vielleicht auch das. Ja, genau, das stimmt. Die schönen Geschichten vom Scrum und die neuen Geschichten
herrlich,
vom Scrum auf jeden Fall.
Also das für alle, die das jetzt das erste Mal quasi hören, immer wieder eine Lesereise wert.
Ja.
Definitiv. Was ich mich natürlich jetzt so ein bisschen frage, neben unseren vielleicht auch mitunter zweifelhaften Ergebnissen, die wir da aus unseren Tests quasi hatten, was fängt man jetzt mit diesen Persönlichkeitstests an? Ja, also.
Also ja,
sind die alle für die Tonne oder sind die alle brillant man macht die und dann weiß man, dass Frau Müller und Herr Meier irgendwie perfekt oder eben überhaupt nichts taugen? Was nehmen wir mit?
Also auch da hat Bochum wieder vorgelegt.
Freut mich. Also ich meine, ich habe ja in Bochum studiert, deswegen ich kann das jetzt nur, da geht mir natürlich das Herz auf, ja.
Tief im Westen. Werden Persönlichkeiten getestet oder so ähnlich. also was haben die rausgefunden? Die haben gesagt, Persönlichkeitstests sind eine tolle Ergänzung. Also die sagen auch, es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Okay. Und wenn Persönlichkeitstests eingesetzt werden als eine Methode, neben anderen Methoden wie ein Assessment Center oder das, was ich ja sehr gerne mag, ist sowas wie ein Probearbeitstag, wo ich mit dem Team, mit dem ich dann später arbeite, auch gemeinsam nochmal essen gehe, dann erhöht der Persönlichkeitstest die Wahrscheinlichkeit oder die Trefferquote für die zu besetzende Position durchaus signifikant.
Okay. Nee, also so alleingültig stehen lassen würde ich das wahrscheinlich auch überhaupt nicht so aus dem Bauchgefühl heraus. Also jetzt auch mit der Erfahrung, was wir jetzt hier gemacht haben.
Ja.
Und ich fand das ein total schönes Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, was man macht, weil immer dort, wo ich das erlebe, also entweder wenn ich selber irgendwo neu angefangen habe, auch als Externer, was ja eigentlich auch eine permanente Bewerbungssituation ist, wenn ein neues Projekt kommt und so, immer dann, wenn ich mit den Teams, also mit den Menschen, mit denen ich dann später arbeiten würde, so ein Gespräch hatte, war ein viel besseres Gefühl, dass das, was wir in dieser Situation miteinander besprechen und das, was nachher passiert, enger beieinander ist. Und auch jetzt gerade wieder in einer Kundensituation haben wir eine Kollegin in ein Projekt quasi mit reingeholt. Und das war auch ein Kontext, der deswegen sehr schwierig war, weil diese Teamcoach-Position durch eine Person besetzt war, wo es überhaupt nicht harmoniert hat.
Ja.
Also insofern würde ich die eingangs aufgestellte These, dass solche Sachen auseinandergehen, weil die Persönlichkeiten nicht gut zusammenpassen, durchaus unterschreiben, war da. Und da wurde es nämlich auch so gemacht, die Kollegin, die da geheiert wurde, hatte mit dem Team Kontakt. Das würde ich jedem mitgeben, bringt die Leute direkt ans Team, wenn es sich um eine Rolle handelt, wo Interaktion mit Teams irgendwie drin ist. Egal, ob das jetzt ein Entwickler, eine Ingenieurin, ein Teamcoach oder sonst was ist. Weil das ist das, wo es dann als Ergänzung mit dem hier,
genau,
dann gut funktioniert.
Sehe ich genauso. Ja. Jetzt haben wir ganz viel über Eignung gesprochen, persönliche, individuelle Eignung. Mhm. Und du hast aber eben gerade von Teams gesprochen. Mhm. Und da gilt es ja auch, Menschen zu finden, die dieses Team ergänzen.
Ja.
Also einerseits muss es menschlich passen, also irgendwie muss da die Chemie stimmen, wie wir so schön sagen. Aber zum anderen ist es eben auch wichtig, dass dieses Team durch das neue Teammitglied in gewisser Weise komplettiert wird.
Ja.
Und das ist wiederum eine ganz andere Disziplin, aber auch dafür gibt es mehrere Tests.
Ja.
Und einer, den ich tatsächlich selber mal vor einiger Zeit gemacht habe, ist das sogenannte Team-Management-Profil von Margerison und McCann.
Ja.
Und die haben 8 Aufgabenbereiche unterschieden, die alle wichtig sind für so einen dauerhaften Erfolg eines Teams.
Ja.
Und was sie auch festgestellt haben, ist, dass jeder Mensch nur Tätigkeiten aus 2 oder 3 dieser Tätigkeitsbereiche gerne macht.
Mhm.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Also die unterscheiden, oder nein, die prüfen nämlich nicht die Kompetenzen, die ich als Mensch habe, sondern meine Präferenzen.
Ah, okay.
Also ich kann in vielen Bereichen sehr kompetent sein und aber die Dinge aber gar nicht gerne machen. Ja. So, okay. Ja?
Ja.
Und das finde ich sehr schön, einen sehr schönen Twist zu sagen, nee, wir gucken mal, was denn eigentlich die Präferenzen der Menschen sind. Und diese Tätigkeitsbereiche, da haben sie so genau diese, wie viele sind es jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beraten, innovieren, promoten, entwickeln, organisieren, umsetzen, überwachen und stabilisieren. Also schon eine große Bandbreite.
Ja,
ja. Und die haben sie zu so einem schönen Rad zusammengefasst. Okay. Und dann gibt es halt am Ende eben so eine Hauptpräferenz mit Nebenpräferenzen. Also auch das haben sie wohl rausgefunden, dass ich oftmals eben dann auch mich in einem Bereich so aufhalte. Mhm. Und die Idee dahinter ist, wenn wir uns diese Teampräferenzen als Rad vorstellen, dass ein gut funktionierendes Team eben möglichst viele Bereiche von diesem Rad insgesamt abdeckt als Team.
Ja.
Also die Individuen eben einander da so ergänzen. Finde ich einen sehr schönen Test, den ich eben auch mit dem Team gemeinsam machen kann. Ja. Also ich kriege eben was über meine individuellen Präferenzen raus und kann dann als Team gemeinsam gucken, sind wir eigentlich in Anführungsstrichen vollständig.
Mhm. Was ich vor allem schön finde, ist, dass es um die Präferenzen geht und nicht um die vermeintliche Analyse, du bist, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Und so wirken ja die anderen manchmal ein bisschen, auch wenn ich das natürlich als Self-Assessment dann ja gemacht habe und das basiert auf meinen eigenen Antworten. Aber hier explizit zu sagen, was machst du gerne, das finde ich einen schönen Move, ehrlich gesagt. Wobei es beim ersten Drüberschauen für mich so ein bisschen an die Teamrollen von Belbin ein bisschen erinnert hat. Die ja durchaus sehr kritisch ja auch gesehen werden. Also zum einen, gut, es sind 9 und nicht 8, aber
ich glaube, das ist auch die eine kommt jetzt auch nicht an.
aber es ist ja eher auf die Tätigkeiten und nicht auf die Klassifizierung, die bei Belbin ja gerne gemacht wird. Das, ne? Also vorhin hatten wir ja eine dieser Perfektionist oder so.
Ja.
Also das, hier geht es ja dann eher um so Schubladen, die da vielleicht aufgemacht werden oder man kann es so lesen. Hier bei diesem Teammanagement-Profil ist es ja eher, es gibt einfach Tätigkeiten, die getan werden und ich äußere eine Präferenz. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Genau. Und ich habe mich da auch sehr wiedergefunden. Also ich bin eher so ein Promoter, jemand, der neue Möglichkeiten erkundet und andere da auch gerne von überzeugt und bin aber jetzt nicht derjenige, der das dann bis ins letzte Detail perfektioniert.
Ja.
Um wieder bei dem Perfektionisten zu bleiben. Ja, also das habe ich zum Beispiel in der Zeit, wo ich noch Software entwickelt habe, auch bei mir festgestellt, was ich total gerne gemacht habe, ist mal neue Frameworks auszuprobieren und zu gucken, was man denn damit tun kann oder nicht tun kann und wo die Grenzen liegen. Und wenn ich das rausgefunden hatte, dann war auch gut. Dann habe ich auch gesagt, so, also jetzt das dann wirklich nochmal bis ins Detail so durchdringen und dann vielleicht auch nochmal auf Basis dieses Frameworks noch irgendwie eigene Klassen oben drauf zu bauen. Das habe ich dann anderen überlassen, die das auch viel besser konnten. Also die da sehr gewissenhaft rangegangen und die da Spaß dran hatten. Ja, genau. Richtig.
Ja, ja. Also du hättest es bestimmt genauso gut qualitativ machen können, aber es dir keine Freude gemacht hat.
Nee, genau. Also ich kann schon auch, ich bin jetzt auch jemand, der Dinge zu Ende bringen kann, sonst hätte ich jetzt keine Bücher geschrieben. Da braucht es halt dann auch diese andere Qualität, es dann wirklich mal bis zum Schluss bringens.
Ja.
Aber viel spannender finde ich halt das andere. Und das ist eben meine Präferenz. Ja. Also das merke ich auch, also jetzt gerade, um bei diesem Beispiel zu bleiben, Buch schreiben, so diese Schlussphase, wo ich dann das x-te Mal dieses Manuskript nochmal durchgehen muss, das macht mir überhaupt keine Freude. Ja. Aber auf der anderen Seite ist mein Qualitätsanspruch, mein eigener, halt so hoch, dass ich sage, naja, du hast jetzt diese eine Chance. Entweder gehst du halt diese 300 Seiten jetzt nochmal durch, Seite für Seite, um zu gucken, stimmen die Umbrüche in dem PDF, was dann später ein Druck wird. Oder du lässt es sein und ärgerst dich halt beim ersten Durchblättern des fertigen Buchs.
Ja. Also da glaube ich, sind wir nah beieinander. Weil da würde ich auch sagen, dass ich eher so gestrickt bin. Und ich glaube, das ist das, was ich in diesem Big Five unter dem Thema Fleiß wahrscheinlich verstehen würde. Diesen Impuls reinzubringen, ist etwas, was mir mehr Freude macht, als aus dem Impuls dann eine bis hinten zum Ende durchexerzierte Tätigkeit, wie, ne, also mich interessiert vielleicht doch durchaus auch eine Rechtschreibung und auch ein guter grammatikalischer Satz, aber bei einem Buch von 300 Seiten irgendwie Freude daran zu haben, jeden dieser Sätze auf den 300 Seiten auf grammatikalische und Rechtschreibkorrektur zu machen, ist vielleicht dann das, was mir keinen Spaß macht. Und andere Menschen haben mit solcher Art von Tätigkeit eher Spaß als ich.
Verdienen ihr Geld damit. Ja, es gibt Korrektorinnen und Korrektoren. Genau. Ich bewundere sie für ihre ihre ja, Hartnäckigkeit auch dann noch den letzten Fehler dann aus diesem Manuskript noch rauszubügeln. Genau. Das ist großartig und das ist eine schöne Ergänzung. Mhm.
Genau. Ja. Und das ist ja das Schöne bei einem Team. Also ich hatte mal den Spruch gehört, naja, es gibt keine teamfähigen Personen, sondern also die dann quasi alles, oder keine perfekten Personen. Es kann aber perfekte Teams geben, die quasi alle sinnvollen Tätigkeiten und Fähigkeiten beinhalten, weil die Menschen da drin so divers sind und sich ergänzen, dass alle Facetten eines guten Teams irgendwie durch die, also es muss nicht jeder all das können.
Nee, genau.
Sondern Hauptsache, es wird alles dieser, bleiben wir mal bei den 8, stabilisieren, organisieren, umsetzen, alles abgedeckt ist.
Toll, ein anderer kann's.
Im besten Sinne.
Aber am Ende tatsächlich ist es genau das. Ja? Also sich auch, also eben nicht
toll, ein anderer macht's, sondern ein anderer kann's.
Ja, und sich darüber auch zu freuen und das wertzuschätzen, das finde ich auch einen wesentlichen Aspekt. Deswegen, statt Team machen wir jetzt Teak.
Genau. Gerne in solchen Situationen, wenn Teams sich wahlweise über eine Person, die anders gestrickt ist als die anderen, in Anführungszeichen, oder weil jemand fehlt, und dann sagen sie, nein, der müsste ja nur so sein wie wir oder so. Ja? Das sage ich ja gerne so flapsig, nee, das ist wahrscheinlich ganz gut. Wir müssen vielleicht lernen, wie wir mit diesen unterschiedlichen Eigenarten zurande kommen. Ich weiß ganz genau, ein Team voller Alexe ist für mich im ersten Moment total cool, weil mit denen verstehe ich mich total. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, das wäre eine Katastrophe.
Ja.
Also.
Und ich glaube, das gilt für jede Person, die zumindest ich so kenne, dass die nur mit ihresgleichen umgeben nur bedingt leistungsfähig wäre.
Es fühlt sich im ersten Moment bestimmt toll an. Ne? Weil man genau die gleiche Sprache spricht und sagt, ach Mensch, das sehe ich genauso und so. Ja. Aber dieses positive Reiben des anderen, wie war dein Zitat mal, Toleranz ist das unangenehme Gefühl, der andere könnte doch recht
haben.
Also damit auch umgehen zu können, dass es eine Ergänzung ist, eine Bereicherung und nicht ein Problem.
Ja. Und das vielleicht so zum Schluss noch unsere Empfehlung an alle Menschen da draußen, die jetzt vor der Herausforderung stehen, ihre Teams und beispielsweise auch Führungsteams, um weitere Personen zu ergänzen. Also schaut nicht nach denen, die euch ähnlich sind, sondern nach denen, die euch bestmöglich ergänzen. Auch in dem Wissen, dass es vielleicht eine Zeit lang oder vielleicht sogar immer anstrengend sein wird. Mhm. Aber diese Anstrengung mag positiv sein und zu besseren Ergebnissen führen, als es eben in so einem gleichgeschalteten Team überhaupt jemals möglich ist.
Ja, dann haben wir ja sogar noch ein passendes Zitat des Monats, würde ich sagen.
Ja.
Und zwar von Gotthold Ephraim Lessing.
Oh ja.
Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen, aber selten etwas Besseres.
Ja. Also vielleicht hätte der Herr Lessing, wenn er später geboren wäre, auch in Bochum an dem Testen von Persönlichkeitstests gearbeitet.
Ja, wunderbar.
Nicht wahr?
Wobei bei ihm mir noch ein zweites einfällt irgendwie. Das heißt, kein Mensch muss müssen. Mag ich auch sehr gerne.
Ja, das stimmt. So, jetzt habt ihr ganz viel über uns gelernt. Also wir haben mal hier die Hosen runtergelassen. Im Dienste der Wissenschaft.
Genau. Sehr schön. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja,
Holger,
mir
auch. Ich glaube, ich komme demnächst auch mal nach Wedel zum Aufnehmen.
Jetzt schwer vorstellbar, die nächste Episode wieder remote aufzunehmen.
Ja, ne?
Also vielleicht kriegen wir es tatsächlich hin. Ihr werdet es hören.
Super. Bis im Mai.
Im schönen Mai. Im Wonnemonat.
Im Wonnemonat, genau. Und der macht alles neu.
Ja.
Schauen wir mal.
Macht es gut.
Tschüss.
Tschüss.